Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Keine reguläre Sportshow heute am Karfreitag, aber trotzdem wird gearbeitet hier auf meinsportradio.de, denn die BBL, die wird ja noch aufgearbeitet. Der 30. Spieltag verlangt eine Analyse und die nehmen wir jetzt vor hier mit dem Kollegen Daniel Wellmann. Hallo Daniel.
Hallo Malte.
Ja, starten wir doch mal im Abstiegskampf, denn der 30. Spieltag der BBL, der hat zumindest eine Vorentscheidung in Sachen Abstiegskampf gebracht, denn gleich zum Auftakt des 30. Spieltags gab es die Partie Braunschweig gegen Vechta, also der drittletzte gegen den vorletzten, und da hat Braunschweig Boden gut gemacht auf Vechta, 87 zu 73. Vechta damit abgestiegen?
Rechnerisch nicht mehr, aber sportlich gesehen kann man durchaus sagen, dass Vechta abgestiegen ist, weil in der nächsten, jetzt am Wochenende, am Osterwochenende müssen sie ja gleich gegen den FC Bayern München, und es ist ja unwahrscheinlich, dass sie den Sieg dort einfahren werden. Also können wir uns von den Norddeutschen, glaube ich, verabschieden.
Denn die Bayern haben Lauf, und da kommen wir gleich nochmal zu. Wie lief denn das Spiel gegen Braunschweig?
Ja, klassischer Abstiegskampf. Beide Mannschaften wollten sich nichts schenken. Doch am Ende hat Braunschweig versucht, im ersten Viertel gleich zu zeigen, hey, wir wollen nicht absteigen und ihr sollt absteigen. Und daraufhin haben sie halt dementsprechend agiert. Haben deutlich besser gespielt als letztes Wochenende, was man auch gesehen hat, gemerkt hat, dass halt die Kräfte in Anführungszeichen dafür gespart haben, um dieses Duell unbedingt gewinnen zu wollen. Auch die Fans waren begeistert. Ich habe ein paar Ausschnitte gehört von Leuten, die dort Stimmen gesammelt haben. Ja, man freut sich schon, dass man jetzt endlich die Klasse gehalten hat und dass dieses Duell so deutlich ausgegangen ist. Ja, Vechta hat Probleme gehabt beim Switchen der Positionen und stand immer wieder falsch, und Braunschweig kam dadurch zu offenen Würfen. Zudem mussten sie halt den verletzungsbedingten Ausfall von Larry Gordon verkraften. Ja, zwar, es klang wie so, mich meiner Meinung nach nicht überzeugt, aber konnte halt teilweise schon wichtige Akzente manchmal setzen, aber die haben halt in dem Fall gefehlt, und das war halt irgendwie auch ein bisschen der Knackpunkt. Außerdem hat Vechta irgendwie schlecht gereboundet und hat Braunschweig immer wieder zweite Chancen gegeben, beziehungsweise auch am eigenen Brett den Ball abgegeben.
Also können wir Vechta im Grunde in die zweite Liga verabschieden? Was bedeutet das denn für den Verein? Wie verkraftet man das da, wenn es denn tatsächlich so kommt, was wir doch deutlich stark annehmen?
Ich denke schon, weil man kennt ja die Situation, man ist ja schon mal abgestiegen und hat dann den Wiederaufstieg geschafft. Und daran wird man sich wieder messen wollen, an diesen gleichen Zielen. Also ich denke schon, dass Vechta wiederkommen wird und nicht in der Zweitklassigkeit versinken wird, so wie man das aus dem Fußball vielleicht kennt.
Also zusammen mit Phoenix Hagen, die ja wegen Finanzproblemen sowieso aus der Wertung genommen sind, sind dann die Vechta-Spieler wohl die zweiten Absteiger aus der BBL in dieser Saison. Willst du Vechta oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Wir drehen jetzt mal die Tabelle, beziehungsweise gucken nach oben, denn Ratio Farm Ulm, über die haben wir ja in der letzten Woche berichtet, die haben gegen Bayern München ihre allererste Saisonniederlage eingefahren. Jetzt war die große Frage, wie sie sich gegen Würzburg dann rehabilitieren könnten, beziehungsweise ob sie danach wieder richtig in die Spur kommen. Sie haben auf jeden Fall gewonnen mit 73 zu 70, aber der Trainer, der war nicht ganz zufrieden. Es hätte auch durchaus anders ausgehen können.
Da gebe ich Thorsten Albert-Kolm recht. Die Partie war lange offen. Aber Ulm hat gezeigt, dass halt A, der tiefere Kader besitzen. B, dass sie unbedingt die Tabellenspitze weiterhin verteidigen möchten. Ja, und C, dass auch solche Spiele gewinnen werden müssen, wenn man unbedingt Meisterambitionen haben möchte, und dass man gegen Mannschaften, die am Tabellenniemandsland sich befinden, auch knapp gewinnen kann.
Und das tut die Würzburger ja, die stehen auf Platz 14. Was war dann so am Ende für dich der Knackpunkt in dem Spiel, dass es dann eben doch für die Ulmer am Ende ausgegangen ist und nicht die Überraschung durch die Würzburger geschafft wurde?
Ja, Würzburg hatte selber das Spiel in der Hand in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden. Man hatte die Freiwürfe zur Chance des Ausgleichs. Aber wenn man Geschenke bekommt, soll man sie auch annehmen und nicht einfach 3 Sekunden vom Ende einen Freiwurf wegwerfen und dafür nur den zweiten verwandeln.
Also das nachher am Ende der Knackpunkt, aber für die Ulmer natürlich dann ja ein großer weiterer Schritt in Richtung Platz 1 und den haben sie angepeilt, denn den wollen sie unbedingt haben. Heimvorteil in den Playoffs.
Genau, die gesamte Heimvorteilserie.
Also da sind sie auf gutem Weg. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Schauen wir zu den Brose Baskets Bamberg. Die hatten es mit den Walter Tigers Tübingen zu tun, haben mit 87-75 gewonnen und damit ihre Siegesserie gegen Tübingen weiter fortgesetzt.
Du sagst es, nun sind es 14 Spieler, die gegen Tübingen schon ungeschlagen sind. Beachtliche Serie. Es gibt nicht viele Mannschaften, die gegen eine Mannschaft so eine Siegesserie vorweisen können. Ja, im Endeffekt war es der tiefe Kader der Bamberger, der Tübingen ein bisschen zu schaffen machte, weil Bamberg ist aktuell eine Wundertüte. Man weiß nicht, wer auf dem Feld steht, wer nicht auf dem Feld stehen wird. Ja, diesmal durften halt Veremenko mal wieder spielen. Der weißrussische Center spielt ja eher sonst eine kleinere Rolle in der Mannschaft. Zudem spielte McNeil, die Nachverpflichtung, und Nikolic, ein Nachwuchsspieler aus der Pro A, durfte auch mal wieder spielen. Ist schön zu sehen, dass Trinkieri so schön rotieren kann, weil es zeigt ja auch, dass man auch mit trotz eines tiefen Kaders auch jedem eine Chance geben möchte, sich zu beweisen und dementsprechend diese Wundertüte haben kann. Das kann halt nicht jede Mannschaft von sich behaupten.
Und so ein tiefer Kader hält natürlich auch den Konkurrenzkampf am Leben und befruchtet ja natürlich dann auch die anderen Spieler. Und so war es dann eben auch in diesem Spiel, in dem deutlichen Sieg 87-75. Das ist ja auch schon wirklich ein Abstand, der sich sehen lassen kann.
Durchaus.
Gibt es noch weitere Punkte, wo man da irgendwie sagen kann, das ist bei Bamberg momentan die große Stärke, wenn man mal von der Tiefe des Kaders absieht?
Ja, definitiv die Defensive halt auch. Weil durch diese permanente Rotation ist halt jeder frisch und kann dadurch gut verteidigen. Spiegelt sich ja auch wieder im Korbverhältnis wieder. 1993 Gegenkörbe in 29 Spielen zu kassieren, ist Liga Primus im Moment. Aha. Das ist halt schon, ist zwar nicht so gut wie letzte Saison, aber es ist halt trotzdem ein Wert, der sich sehen lassen kann in der Liga, weil ich denke, knapp nicht mal den Gegner nicht mehr 70 Punkte zulassen, ist halt schon sensationell in der Liga.
Turnover sind noch ein kleines Problem?
Bitte?
Turnover sind die noch ein kleines Problem? War gegen jetzt in dem letzten Spiel gegen Tübingen immer mal wieder der Fall, dass die Ballverluste dann doch ja vielleicht ein bisschen gehäuft kamen?
Ja, also es ist halt auffällig, dass halt die erfahrenen Spieler halt auch teilweise die Bälle wegwerfen. Aber ich glaube, die Turnover waren auch überwiegend auch von den jungen Spielern produziert worden. Und dann merkt man halt, dass die Unerfahrenheit, beziehungsweise auch wenn der Gegner mal Druck macht, dass man da relativ schnell in Panik gerät und dann doch den Ball irgendwo hinwirft, wo der Mitspieler doch nicht steht. Könnte aber auch der rotationsbedingt sein, dass man dann durch wieder sich dieses Spielsystem neu anpassen muss und dass man sich wieder gucken muss, wo steht mein Mann. Aber ich denke, viele Spieler sind schon erfahren genug, um zu sagen, ja, ich weiß, wo mein Mann steht. Mhm. Und Kentieri ist auch so ein Trainer, der das auch ziemlich gut beschreiben kann.
Und deshalb haben diese Turnover am Ende ja auch nicht den Effekt gehabt, dass sie verloren hätten, sondern erneut gewonnen haben. Und erneut gewonnen haben auch die Bayern. Die haben mit 84-72 gegen die Telekom Baskets gewonnen und damit den 13. Sieg in Folge in der BBL feiern können. Das ist das formstärkste Team derzeit.
Würde ich auch so sagen, ja. Die Bayern spielen wirklich guten Basketball. Macht viel Freude, denen zuzusehen. Können genauso wie die Bamberger gut rotieren. Weiß man, wer auf dem Feld spielen wird am Ende des Tages, weil sie nicht so viele ausländische Spots haben. Mhm. Aber durch diese Breite des Kaders hat man halt nie wirklich einen, kann man nicht ausmachen, wer wird am heutigen Tag bester Werfer und wer wird nicht bester Werfer. So war diesmal Mike Zirbis bester Werfer. Auch schön zu sehen, dass er sich jetzt nach und nach in die Mannschaft integriert. Und dass er auch seine Mannschaft tragen kann, wenn es drauf ankommt, unterm Korb.
Das ist natürlich wichtig, was Trainer Sascha Djordjevic noch ein bisschen aufgeregt hat, waren technische Fouls. Da haben sich ein paar gehäuft. Ist das ein Problem bei Bayern in der ganzen Saison?
Ist mir auch nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe es auch gelesen gehabt von den Kollegen, aber das ist mir nicht so aufgefallen. Ich glaube, er meinte es auch eher allgemein, dass jetzt durch das technische, diese drei technischen Fouls vom letzten Spieltag, die wir angesprochen hatten, oder grundsätzlich jetzt vermehrt auf einmal technische Fouls gepfiffen werden. Und nicht so speziell auf sein Spiel bezogen war das, die Aussage. Aber gut, ich glaube, die Schiedsrichter müssen sich müssen sich eine Linie überlegen für die Playoffs und vielleicht wollen sie so eine harte Linie fahren, dass man mehr technische Fouls greift. Ich weiß nicht, ob es wirklich dem Spiel auch gut tut. Da hat der Kollege Sorgen schon recht. Mhm. Man will ja die Spieler spielen lassen und nicht permanent einen Pfiff bekommen und dann nur wegen einem kurzen Anmerken, ich war es doch nicht, gleich ein technisches zu passieren. Ja, muss man abwarten, wie das so weitergeht, diese Diskussion auch. Vielleicht wird die vermehrt nochmal aufkommen, wenn wir im April oder Mai sind, wenn es in der richtigen heißen Phase losgeht.
Werden wir nochmal im Hinterkopf behalten und dann in der Phase dann sicherlich nochmal drüber sprechen. Also, wenn wir doch mal auf die Tabelle gucken zwischendurch, Ulm weiter vorne mit 54-2 Punkten, dahinter Bamberg 52-6 Punkten und dann auf Platz 3 die Bayern mit 50-6 Punkten und dann klafft ja schon eine größere Lücke zum vierten Team, das sich für die Playoffs bereits fest qualifiziert hat, Medi Bayreuth. Die stehen bei 40-16 Punkten und haben am 30. Spieltag mit 99-98 knapp gegen die Fraport Skyliners gewonnen.
Ja, eindeutig, also ein knappes Spiel, womit keiner gerechnet hat. Jeder dachte, es wird ein deutliches Spiel von den Bayreuthern, weil Frankfurt ist ja wirklich im Moment mit ihren drei Ausländern im Aufgebot sehr dünn besetzt und gibt den deutschen Spielern dadurch sehr viel Spielminuten, was halt sehr schön ist auch zu sehen ist dadurch. Aber, ja, Frankfurt hat ja sogar den Sieg quasi in der Hand gehabt, weil sie die erste Hälfte gut gespielt hatten. In der zweiten Hälfte kam dann ein leichter Einbruch, weil sie dann konnte Bayreuth sein Spiel spielen. Hat sich in die Overtime gerettet. Und dann war es halt ein munteres Hin und Her. Mal da ein Foul, mal wieder Freiwürfe, da wieder ein Foul, Freiwürfe. Und schlussendlich hatte dann Bayreuth die Nerven und konnte sich den Sieg mit nach Hause nehmen. Beziehungsweise zu Hause feiern.
Und damit sind sie mit 40-16 Punkten, ich habe es eben gesagt, auf Platz 4 und damit klar qualifiziert für die Playoffs. Dann gucken wir mal auf den Kampf um die Playoffs, denn auch da hat sich ja am 30. Spieltag ein bisschen was getan. Gucken wir auf das Spiel Gießen gegen Oldenburg. Das ist ja das Spiel um Platz 8 gewesen und bei diesem Spiel haben sich dann die Gießener mit 78-61 sehr deutlich behauptet.
Ja, das war deutlicher als jeder gedacht hatte. Ich habe persönlich gedacht, oh, ich gucke mir Freitag das Spiel mal an. Am Mittwoch gucke ich mir das Spiel an, wird bestimmt ein ruhiges Spiel. Schönes Hin und Her, dass es auch ein heißer Kampf wird um die Playoffs, dass es auch eng wird. Aber nein, ich wurde total enttäuscht irgendwie. Gießen überrollte förmlich Oldenburg im ersten Viertel 17-4. Das ist ja echt eine Hausnummer. Und Oldenburg konnte sich irgendwie davon irgendwie nicht wirklich erholen. Der Einzige, der wirklich auf Normalform war, Ricky Pauling und die restliche Mannschaft war total abgemeldet. Ja, großer Gewinner des Spieltags war halt dann Gießen. Aber ich habe mir das Restprogramm jetzt mal angeschaut. Wenn es danach geht, hat Ludwigsburg aktuell die besten Karten, um Platz 7 zu behalten. Oldenburg muss halt gucken, dass er halt ihr Heimspiel gegen Bayreuth und auswärts jeder Bonn schlägt, weil Bayern, glaube ich, werden sie auch nicht schlagen können. Und Gießen hat halt richtig habe ich dann. Sie müssen jetzt am Wochenende nach Ulm fahren. Dann müssen sie gleich nach Bayreuth weiter. Das wird auch kein Selbstläufer für sie selber. Bonn können sie schlagen daheim. Aber dann am letzten Spieltag gegen München, ich glaube eher nicht, dass Gießen Platz 8 behalten kann. Ich sag's mal zu meinen Freunden im Moment so. Ulm hat selbst in der Hand, wen sie auf Platz 8 sehen möchten. Nachdem sie ja gegen Ludwigsburg und gegen Gießen spielen müssen. Aha. Wenn sie Gießen gewinnen lassen und Ludwigsburg in Ludwigsburg gewinnen, können sie Gießen auf Platz 18, dann müssen sie sich nicht vor Ludwigsburg fürchten. Ah. Oder wäre ich mal müde belächelt im Moment, die Aussage.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall die drei Teams, Ludwigsburg, Gießen und Oldenburg, alle bei 30-26 Punkten. Das gibt noch ein sehr, sehr enges Rennen. Und es hängt dann wirklich vom Restprogramm ab. Daniel hat es eben schon mal skizziert, für wen das dann spricht. Ludwigsburg übrigens, die haben an diesem Wochenende oder an diesem Wochenspieltag, am 30. Spieltag, mit 81-78 gegen Bremerhaven gewonnen. Die hatten aber auch den vielleicht leichtesten Gegner. Für den ging es um nichts.
Ja, vermeintlich leichter Gegner, aber trotzdem war es eine enge Partie. Bremerhaven hat einfach gekämpft, beziehungsweise wollten halt den ersten Sieg in Ludwigsburg in ihrer Vereinsgeschichte einfahren. Aber es hat dann doch nicht geklappt. Schlussendlich konnte sich dann Ludwigsburg doch durchsetzen und hat dadurch halt den Playoff-Kampf, den wir vorhin angesprochen haben, nochmal heiß gemacht, beziehungsweise angefeuert.
Ja, also es geht noch um einiges an den letzten Spieltagen, auch wenn der Titelkampf bzw. der Titelkampf nach der regulären Saison jetzt nicht mehr die große Spannung bietet, auch wenn natürlich da die Abstände nicht besonders groß sind, aber der Kampf um den verbliebenen Playoff-Platz, das ist noch ganz, ganz heiß, das ist noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen gleich drei Mannschaften und darauf freuen wir uns dann natürlich auch an den nächsten Spieltagen und wir werden berichten hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow über die BBL und wir berichten auch übrigens über Baseball an diesem Wochenende und das auch noch live. Am Ostersamstag geht's ab 18 Uhr los mit dem Spiel der Reds gegen die Disciples und am Montag, am Ostermontag dann ab 13 Uhr gibt es das Rückspiel zwischen den Disciples und den Reds aus Egolfing dann im Ballsportpark. Und der Kollege Tim Collins von eurobaseball.tv, der sitzt für euch am Mikrofon und kommentiert für euch hier auf meinsportradio.de zu hören. Übrigens bei uns im Livestream auf unserer Webseite oder auch natürlich mobil mit unserer App. Selbst wenn ihr beim Spiel direkt seid, dann könnt ihr euch den Kommentar einfach mit unserer App aufs Ohr legen lassen und seid immer bestens informiert über das Spielgeschehen. Schaut rein, hört rein bei uns hier auf meinsportradio.de reinschauen. Das bezog sich natürlich auf unsere neue Webseite. Also guckt mal vorbei und ich wünsche euch schon mal schöne Ostern und viel Spaß mit dem Programm von meinsportradio.de über die Feiertage.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.